Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Sommer vor 2 Jahren war der Sommer, in dem die Black Lives Matter-Bewegung weltweit Denkmäler vom Sockel stürzte oder zumindest die anzweifelte, die einen unkommentierten Bezug zu Kolonialismus und Rassismus haben. Eins dieser Denkmäler ist Deutschlands größte Bismarck-Statue. Sie steht im Alten Elbpark in Hamburg. Monumentale 34 Meter ist sie hoch. Ist es tatsächlich noch zeitgemäß, damit den Begründer des deutschen Kolonialreichs unhinterfragt zu huldigen? Und dieses Denkmal dann auch noch mit knapp 9 Millionen Euro zu sanieren, wie es gerade geschieht? 2 Jahre Diskussion und Workshops mit Experten, wie man das Denkmal in einen neuen Kontext einbetten könnte, sind ins Land gegangen. Und heute nun hat die Stiftung Historische Museen Hamburg gemeinsam mit der Kulturbehörde Hamburgs einen Wettbewerb ausgerufen. Künstlerinnen und Architekten sind eingeladen, Ideen zu entwickeln, wie die Wahrnehmung des Denkmals gebrochen werden kann. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der der Kulturbehörde vorsteht, ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis man so ein Denkmal wie das im Alten Elbpark nicht mehr unkommentiert stehen lassen will? Es hätte ja vielleicht auch schon vor der Black Lives Matter-Bewegung Gelegenheit gegeben, dieses Denkmal irgendwie zu brechen.
Ja, hat es, wie gesagt, es gab ja auch die künstlerische Beschäftigung, die damals auch, das ist jetzt sozusagen nicht ganz ein Jahrzehnt, aber schon durchaus fast her, die solche Brechungen nach sich gezogen hat. Aber solche Debatten haben irgendwann einen gesellschaftlichen Reifegrad erreicht. Und wir haben gerade mit der gesamten Diskussion um die Aufarbeitung des Kolonialismus und seiner Vergangenheit und der Nachwirkung der damaligen Verbrechen, mit der Debatte, die wir darüber gesellschaftlich führen, ja bestimmte Wellenbewegungen erlebt. Das fing ja mal in den 70er Jahren schon als akademische Debatte an. Es gab auch Ende der 60er Jahre schon in Hamburg vor der Universität Denkmalstürze. Da sind die Denkmäler von Kolonialherren, die damals vor den Eingängen der Universität standen, sozusagen umgestoßen worden und nicht wieder aufgestellt worden. Dann hat sich das aber so ein bisschen verlaufen, ist dann in die eine Weltgruppen, viel in die internationale Arbeit gegangen und ist dann so in den letzten 2 Jahrzehnten stark aus dem zivilgesellschaftlichen Kontext wiedergekommen. Und Hamburg hat sich 2014 dazu entschieden, mit einem Senatsbeschluss und einer Drucksache, dass wir ein postkoloniales Erinnerungskonzept erarbeiten wollen. Und das ist dann etwas, das machen Sie nicht, indem Sie Verwaltung beauftragen, jetzt mal sowas aufzuschreiben, sondern das setzt Partizipationsprozesse, Diskussionsprozesse auch ein, sich verhalten zu dieser Zeit voraus, weil es ja auch um eine Selbstaufklärung von Gesellschaft geht an dieser Stelle. Und das ist unsere Erfahrung in all diesen Prozessen, braucht dann manchmal Zeit und man ist gut beraten, sich diese Zeit auch zu nehmen. Wir haben viele Workshops gemacht, wir haben internationale Perspektiven reingeholt, haben auch gelernt, dass beispielsweise Vertreterinnen und Vertreter aus ehemals von Kolonialismus betroffenen Gesellschaften einen ganz anderen Blick darauf haben als Personen, die hier vor Ort als Aktivistinnen des postkolonialen Diskurses unterwegs sind und in diesem auch lernen über die Unterschiedlichkeit der Gemengelage zu einer Position zu kommen, wo wir jetzt sagen können, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch qualifiziert beurteilen können, wenn wir Entwürfe bekommen, wie man mit diesem Monument weiter umgeht. Das braucht dann seine Zeit. Hätte das schneller gehen können? Hätte diese Gesellschaft sich schneller und mehr und intensiver mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen müssen? Ja, sicher, auf jeden Fall. Hat sie nicht getan. Wir holen es jetzt nach.
Wenn das so lange dauert, ist das dann trotzdem ein Prozess, den Sie Ihren Kollegen in anderen Bundesländern empfehlen könnten?
Ja, ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Wir sehen ja an ganz vielen Stellen, dass viele Themen, die wir früher, und das ist ein Stück weit ja, was die Kolonialthemen angeht, auch der Fall, die früher in sozusagen die Außenbeziehungen unserer Gesellschaft verschoben worden sind. Also es gab ja noch vor wenigen Jahren auch in der Kulturpolitik so eine ganz klare Trennung zwischen auswärtiger Kulturpolitik und in Deutschland stattfindender Kulturpolitik. Und wir stellen immer mehr fest, diese Themen verschränken sich, weil die großen globalen Themen, auch die Themen der Ungerechtigkeit, die Themen eines sozusagen auch weltweit immer noch nicht im Einklang mit sich selbst befindlichen Systems des Wirtschaftens und Zusammenlebens, dass die sich auch in den kleinen Strukturen unserer vielfältigen Gesellschaft wiederfinden. Und insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, wie wir denn anders damit umgehen sollten, als dass wir aus der Vielfalt unserer Gesellschaft heraus Position beziehen. Und wenn wir über eine Stadtgesellschaft wie Hamburg reden, in der jede zweite Schülerin, jeder zweite Schüler an unseren Schulen das hat, was man Migrationshintergrund so technisch nennt, dann guckt diese Gesellschaft doch anders auf solch ein Monument wie dem Bismarck, als das eine Gesellschaft tut, in die zwar vielleicht in früheren Jahrzehnten genauso bunt gewesen ist, in der aber Ausschlussmechanismen noch funktionieren. kritisiert haben und bestimmte Leute rausgedrängt haben aus der gesellschaftlichen Debatte. Das geht nicht mehr. Gott sei Dank sind diese Mechanismen weg. Das macht aber die gesellschaftliche Debatte bunter, das macht die Positionen bunter und das fordert neue Verständigung darüber, wie wir denn miteinander mit unserem historischen Erbe umgehen wollen.
Ja, man kann die Debatte als bunt bezeichnen. Ich erinnere mich, dass der Historiker und Publizist Theo Sommer vor 2 Jahren diejenigen, die die Bismarck-Statue irgendwie anders kontextualisieren lassen wollten, als Schmalspurgeschichtler und Abrissterroristen bezeichnet hatte in der Zeit damals. Erleben Sie die Debatte heute immer noch so aufgeladen wie vor 2 Jahren?
Nicht mehr so aufgeladen. Ich glaube, es gibt immer noch diejenigen, die sagen, reißt den ab, legt den auf die Seite, schlagt ihm den Kopf auf, was für martialische Vorstellungen da alle da sind. Auf deren Seite bin ich nicht, weil ich schon finde, wir müssen diese Monumente an der Stelle schon erhalten, aber wir müssen uns zu ihnen verhalten. Und es gehört für mich zu einer aufgeklärten Gesellschaft dazu, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt und eine Position bezieht. Auf der anderen Seite ist aber die einfache Geschichte nach dem Muster, ja, der Bismarck war doch immer gegen die Kolonien. Das ist ja dann so das, was dann durch solche Kommentare hindurch scheint, die ist nicht zu halten, weil wir sehr genau wissen, dass er jetzt vielleicht nicht jemand gewesen ist, der ganz drängend vorne an erster Front stand und gesagt hat, Deutschland, das Deutsche Kaiserreich braucht zwingend Kolonien, der aber sehr wohl mit der Berliner Konferenz die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Kolonialmächten organisiert hat. Und aus Hamburger Perspektive muss man sagen, unter anderem deshalb, weil die Hamburger Kaufleute einen besseren Schutz für ihre Handelsbeziehungen in diese Gebiete haben wollten. Insofern gibt es da eine historische Verantwortung und die Person Bismarck ist mit ihr verknüpft. Und dann einfach so zu tun, als ob man das beiseite schieben könnte und dann die Welt in Ordnung wäre, das hielte ich für mindestens ebenso geschichtsvergessen.
Carsten Broster, Kultursenator Hamburgs, seine Behörde und die Stiftung Historische Museen Hamburg haben heute einen Ideenwettbewerb ausgerufen, um das Bismarck-Denkmal im alten Elbpark in einen neuen Kontext zu betten. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.